Wir sprechen heute darüber, was es eigentlich braucht, um auf YouTube loszulegen. Welche Ressourcen braucht ihr? Welches Know-how braucht ihr, um einen Kanal zu starten, um erfolgreich zu werden? Matthias arbeitet bei uns in der Kundenberatung und ist vor allem im Gespräch mit neuen Kunden, die gerade erst anfangen, und hat heute ein paar Fragen mitgebracht, die er immer wieder gestellt bekommt, und die beantworten wir heute.
Ich habe ganz viele Fragen mitgebracht. Eine zentrale Frage, die häufig kommt, wenn ich so Erstgespräche mit Kunden habe, ist, also die geben das Feedback: YouTube finden wir toll, Storytelling haben wir verstanden, wir würden gerne unheimlich viel mehr machen, aber wir sind noch nicht so weit. Die Frage ist also konkret, was muss denn ein Kunde eigentlich mitbringen an Inhouse-Ressourcen, an Problemstellung, damit YouTube Brand Channel sozusagen auch das richtige Instrument ist, um seine Ziele zu erreichen?
Voll. Es gibt, glaube ich, drei Faktoren, die zu bedenken sind, wenn es darum geht, festzulegen, was denn breit überhaupt heißt.
Ja.
Also die erste ist natürlich eine budgetäre Frage, also im Sinne von, wir haben für uns definiert, dass wir auf YouTube gehen wollen und ein bestimmtes Budget dafür haben. Mhm. Die Höhe des Budgets ist dafür erstmal egal, ne? Weil theoretisch kann das auch sein, hey, eine Person hat eine Stunde im Monat Zeit, um YouTube zu machen. Ob man dann dafür rausbekommt, ist eine andere Frage, ne? Aber das erstmal so dieses Grundsätzliche, wir haben ein Budget dafür. Also das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist, wir wissen, was wir erreichen wollen oder was die Probleme sind, die wir fixen wollen.
Mhm.
Na, also das heißt, es kann sein, dass wir sagen, unsere Marke hat ein bestimmtes Image, wir wollen dieses Image wandeln oder wir wollen Abverkauf machen oder was auch immer das ist, aber wir sollten natürlich irgendwie uns klar sein vor dem Start, damit wir bereit sind zu wissen, was wollen wir denn eigentlich mit dieser Maßnahme erzielen. Und ich glaube, dann wird es spezifischer, weil viele Marken, und das gilt im Übrigen nicht nur für Marken und YouTube, haben das Gefühl, dass ihnen noch was fehlt, solange nicht irgendwie schon alles da ist und schon materialisiert ist. Das kann sein, wir haben ja noch gar keine Idee, was wir machen.
Ja.
Oder das kann sein, dass wir bestimmte Zwischenziele noch nicht erreicht haben und uns fehlt irgendwie einen Plan, wie wir da hinkommen oder was auch immer das ist. Und da ist es, glaube ich, unterschiedlich. Da fängt es an, unterschiedlich zu werden zwischen den Marken, also was die brauchen, um für sich das Gefühl zu haben, bereit zu sein. In der Regel ist es so, dass die Marken, mit denen wir in Kontakt kommen, immer an einem dieser drei Punkte noch hängen. Mhm. Manche Marken haben einen totalen Plan, was sie erreichen wollen, haben sich schon ein genaues Format überlegt. Denen fehlt aber der Plan, wie sie das jetzt in die Umsetzung bringen, oder sie haben noch nicht das Budget dafür geklärt, weil sie nicht wissen, ne, was kostet der Spaß oder was auch immer. Es gibt Marken, die haben für nächstes Jahr ein festes Budget, die kennen ihre Ziele, aber wissen noch nicht was. Es gibt Marken, die haben ein festes Budget, wissen noch gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Mhm. Also im Sinne von, wo an welcher Stelle sie überhaupt businessseitig sozusagen ansetzen. Und all das ist eigentlich erstmal kein Problem, solange man sagt, wir wollen mal was machen, kann man da ja sehr einfach hinkommen, diese Fragen zu klären. Also klar, ein Budget muss natürlich irgendwie vom Unternehmen gegeben sein. Gleichzeitig braucht man oft, um das Budget zu klären, diese anderen Punkte. Und ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel. Das ist so das Henne-Ei-Problem.
Ganz genau. Das ist das, was die Leute auch häufig beschreiben.
Ne? Ja.
Also gibt es in den Unternehmen verschiedene Stakeholder aus verschiedenen Abteilungen, die auch eine ganz unterschiedliche Sicht auf das Thema oder auf den Bereich Social Media Marketing insgesamt haben, wo einzelne Produkte, einzelne Kanäle gerade im Trend sind, wo man sich darauf fokussiert. Aber so eine wirkliche Gesamtstrategie gibt es häufig nicht.
Ja.
Und wenn es die gibt, dann ist die häufig irgendwie, sage ich mal, auf einem Niveau, wo man auch sagt, die reizen wirklich nicht alles aus. Was auch verständlich ist, weil man kann sich nicht um alles gleichzeitig perfekt kümmern.
Absolut.
Na, und dann kommen die Leute auf uns zu und sagen, wir wollen da mal was auf YouTube machen. Wir haben das starke Gefühl, die Überzeugung, jeweils teilweise, dass wir da mal grundsätzlich ein völlig neues Niveau erreichen wollen. Wir wissen noch nicht genau, welche Probleme YouTube für uns lösen kann. Wir wissen dementsprechend auch gar nicht, wie viele Ressourcen wir damit einbringen wollen oder können.
Ja.
Von Budget ganz zu schweigen. Und dann kommt, was ich ganz interessant finde, immer so ein weiterer subtiler Einwand, der da heißt, wir glauben nicht, dass wir das stemmen können, weil wir brauchen ja so viele verschiedene Ressourcen, in-house und extern. Also wir würden schon gerne ein Haus bauen, aber ich habe keine Vorstellung, wie das Haus aussehen soll, geschweige denn weiß ich, wie ich das Ganze umsetzen soll und was es kosten würde.
Ja, und was ein Haus überhaupt bringt.
Genau, in meinem Leben. Und dann befinden wir uns dann sozusagen in der Situation eines Architekten, der erstmal die Rahmenbedingungen klären muss und der auch mal schauen muss, was für ein Haus brauchst du denn? Was hast du für Vorstellungen? Welche Rahmenbedingungen gibt das? Und da ist die Frage, wenn wir uns so den Gesamtablauf eines Brandstelling-Projekts sozusagen anschauen, inwieweit und mit welchen Mitteln können wir da dem Kunden einen Einstieg verschaffen? Weil als erste Stufe braucht so eine Marke, brauchen die verschiedenen Stakeholder wahrscheinlich erstmal ein gemeinsames Verständnis, um dann eben auch ein konkretes Ziel überhaupt definieren zu können. Wie sind da deine Erfahrungen, was diese Prozesse anbelangt?
Das ist ein guter Punkt.
Das klingt nach einem Prozess, der irgendwie auch nicht nur 10 Minuten dauert, was ja auch intern zu Diskussionen, also zu Diskussionen mit Ergebnis führt, aber
ja.
Das ist nicht mal eben so gemacht in manchen Fällen. Es sei denn, die Marke hat das alles durchdacht und die Strategie muss nur noch ausgerollt werden.
Was ja in den wenigsten Fällen schon Realität ist. Aber du hast total recht, dieser Prozess ist nicht linear, weil alle Marken mit einer unterschiedlichen Perspektive einsteigen. Und ich glaube, dass was man braucht, ist eine Neugier, sich damit auseinanderzusetzen auf Markenseite, weil es nicht klare Antworten auf diese Sachen gibt, ohne dass man die anderen mitgeklärt hat.
Ja.
Du kannst für fast jedes Budget einen Brand Channel umsetzen. Mhm. Das kommt halt drauf an, was du machst. Ein Podcast zum Beispiel ist relativ einfach, deswegen machen wir das.
Ja, das
und wenn du jetzt irgendwie sagst, wir wollen eine Sitcom machen wie bei Kleinanzeigen, dann ist das halt sehr viel aufwendiger und teurer. Aber grundsätzlich ist die Hürde eigentlich nicht so sehr die Höhe des Budgets, als mehr die Bereitschaft, ne, grundsätzlich zu sagen, man macht was. Und dann hast du recht, ne? Dann gibt es natürlich aber auch die Frage, ja, was kann YouTube überhaupt für uns? Und es gibt durchaus, ich glaube, wir müssen das clustern, verschiedene Kundensegmente und auch getrennt drüber reden, weil ansonsten ist es, glaube ich, sonst springen wir zu sehr. Also der erste Punkt ist, nehmen wir mal einen Mittelständler, die sich im Marketing zwar digital ausprobieren, aber die noch eine relativ klassische Marketingstruktur haben, viel, ne, vielleicht mit Print arbeiten oder mit Flyern oder Out of Home oder was auch immer, ne, der genaue Markt ist. Die haben natürlich eine Website, die verstehen SEO grundsätzlich, die machen Werbung auf Google, die haben eine Facebook-Seite und vielleicht sogar einen Instagram-Account, den sie so ein bisschen mit bespielen, und die merken den Wunsch oder den Bedarf. Und das ist, ne, oft so der Zugang dann, mehr mit Bewegtbild zu machen. Weil auch auf allen anderen Plattformen, egal ob es eure Website ist oder ob es, ne, irgendwie euer Pinterest-Account oder euer Instagram-Account oder Facebook oder YouTube ist, Bewegtbild ist der Zugang zur Zielgruppe. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir oft in ein Gespräch kommen, wo es, ne, wir wissen, wir müssen irgendwie was mit Bewegtbild machen, weil es so die Kommunikationsweise ist, die, ne, heutzutage halt gemacht werden muss. Und dann aber eben genau das, ne, also welche Plattform kann was für mich leisten? Was kann Video alles für mich leisten und was kann es vielleicht auch nicht leisten? Wo ist ein Flyer, eine Postwurfsendung vielleicht immer noch der bessere Weg? Und an dem Punkt setzen wir dann an und überlegen erstmal mit der Marke natürlich, was sind die Kernprobleme in ihrem Business, die sie versuchen wollen zu lösen. Das kann sein, ne, wie ich eingangs gesagt hatte, dass eine Markenwahrnehmung verändert werden soll. Eine Zielgruppe soll sich verjüngen oder älter werden oder wie auch immer. Oder man möchte aus einem Niedrigpreissegment in ein höherpreisiges Segment. Oder wir haben irgendwie einen neuen Konkurrenten mit einer Value Proposition, die für uns irgendwie eine neue Herausforderung bietet. Völlig egal, was das ist. Launch eines neuen Produkts, Bekanntheit muss erstmal hergestellt werden, völlig egal. Dieses Problem, diese Herausforderung zu nehmen, die das Geschäft im Moment hat. Jedes Business hat irgendwelche Probleme. Selbst wenn man 90% des Marktes hat und, ne, irgendwie jeder einen kennt, gibt es andere Schwierigkeiten und Herausforderungen, die liegen vielleicht dann ein bisschen weiter in der Zukunft. Gibt immer eine Business-Herausforderung. Und die zu identifizieren, zu sagen, okay, wie können wir die am besten lösen? Ist YouTube vielleicht ein Tool, um dieses Business-Problem zu lösen? Und wenn ja, wie muss die Strategie dafür aussehen? Das ist eigentlich der beste Startpunkt, da anzusetzen und zu überlegen, ne? Also um diese Frage zu beantworten, was kann zum Beispiel YouTube für mich in meinem Marketing-Mix eigentlich leisten? Und wenn dieses Verständnis hergestellt ist, dann kann man überlegen, okay, wie erreichen wir dieses Ziel? Aber eigentlich muss das voranstehen. Und dafür braucht eine Marke, um an diesen Punkt zu kommen, ja erstmal noch gar kein fixes Budget, sondern eigentlich nur die Bereitschaft, in diesen Bereich reinzugehen. Also deswegen meinte ich vorhin auch, ne, als ich sagte, diese drei Teile, die man braucht, Budget heißt nicht eine bestimmte Höhe von Budget oder auch schon fixes Budget, sondern mehr die Bereitschaft zu investieren.
Ja.
Und das erstmal auch ne, offen mit, wir wissen noch nicht wie viel, aber wir wissen, wir wollen in diesen Bereich reingehen. Weil ansonsten, also ehrlicherweise jetzt, wir müssen jetzt auch niemanden zu seinem Glück zwingen oder überreden. Also wenn jemand sagt so, ich sehe keine Probleme in meinem Marketing, ich sehe keine Herausforderungen, good for you. Dann braucht es unsere Lösungen wahrscheinlich auch dazu nicht. Aber es gibt ne, glücklicherweise für uns, hat eigentlich fast jedes Unternehmen irgendwelche Herausforderungen im Marketing.
Das sehen die sicherlich auch so, befinden sich aber auch wieder in diesem Spannungsfeld zwischen Wunsch und möglicher Umsetzbarkeit. Und gerade wenn die Leute sich so einem neuen Thema nähern oder jetzt erstmals ernsthaft sich einem Thema nähern, dann haben sie natürlich irgendwie die großen Schlachtschiffe auf YouTube vor Augen, die ganz großen Channels, die besonders berühmt und besonders beliebt sind. Das macht auch Angst. Und das macht Angst und insbesondere, wenn man dann auch daran denkt, irgendwie das Bewegtbild in allen Unternehmen, ob es jetzt die großen, also bei den großen Brands ist das wahrscheinlich stärker verankert, aber beispielsweise Mittelstand, und bei Mittelstand sprechen wir nicht von kleinen Firmen, sondern von großen professionellen Firmen, die teilweise seit Jahrhunderten in Familienhand wunderbare Geschäfte machen und auch wirklich eine echte Marke haben und auch
absolut
USP haben und bringen alles mit, Brand Identity etc. pp. Die kämpfen auf verschiedenen medialen Feldern. Vieles, gerade im Online-Bereich, ist mittlerweile durchoptimiert, kann man sagen. Da wird immer mehr automatisiert, sondern kommen wir um die Ecke und sagen, wenn du einen wirklichen Brand-Impact bei deiner bestehenden Zielgruppe, bei einer neuen Zielgruppe oder zu einem neuen Produkt, zu einer Line-Extension haben willst, dann musst du Storytelling machen. Das ist ein völlig neues Feld, weil das klingt erstmal kompliziert, das klingt immer so ein bisschen metaphysisch. Storytelling, was ist das eigentlich? Viele denken daran, Product Placement in Kinofilmen. Da guckt man sich den James Bond Film an, der hat eine tolle Uhr
und die Männer Handy von Sony.
Und wenn ich mir die Uhr irgendwann leiste, dann bin ich ein bisschen James Bond.
Ja.
Das klingt erstmal nach einer sehr großen Aufgabe, nach einem völlig anderen Ansatz.
Ja.
Aber Storytelling bedeutet ja nicht Hollywood, Bewegtbild bedeutet nicht Hochglanz und Millionenstars. Storytelling funktioniert, das zeigt jeder Creator da draußen, funktioniert auch ganz anders, also ohne große Produktion. Letztendlich geht es ja darum, eine Geschichte zu erzählen, weil Geschichten hören die Leute gerne. Das ist nicht nur kulturell, sondern auch psychologisch verankert, denke ich, bei den Leuten. Ich kann den Leuten tausendmal erklären, wie toll ein Produkt ist, wenn ich ihnen eine Geschichte erzähle,
was
ich erlebt habe mit dem Produkt. Es ist was anderes.
Absolut. Ich glaube, nur zwei Dinge. Ich würde einmal ganz kurz noch mal darauf eingehen, ne? Den anderen Use Case sozusagen, Marke. Ne? Also ich habe jetzt ein Beispiel beschrieben und das am Mittelstand festgemacht. Das hängt aber gar nicht am Mittelstand, ne? Sondern von dem Punkt, an dem das Unternehmen ist. Der andere Weg ist natürlich, dass es schon auch Unternehmen gibt, die entschieden haben, für sich eine bestimmte Plattform, egal ob das jetzt ne, TikTok, Insta, YouTube ist, für sich zu erschließen, die auch schon ein Budget dafür gesetzt haben, ein Pixis-Budget auch, und die jetzt vor der Herausforderung stehen, dass unsere Ansprechperson jetzt sagt, ich habe jetzt den Auftrag bekommen, YouTube zu machen, Hilfe. So, ne? Also auch das ist der andere Weg, ne? Und den gibt es total. Ne? Und dann natürlich die dritte Variante, dass die Marke schon losgelegt hat und jetzt weiter optimieren will. Ja. Das wollte ich nur einmal nochmal so dazu ergänzen. Zu dem Punkt auch Storytelling. Ich glaube, ne, das ist ja auch schon der nächste Schritt. Also vielleicht ist, ne, also wenn du dir die großen Brand-Channels anguckst, du guckst dir auch die großen Creator an, was du vor allem siehst, ist auch eine große Vielfältigkeit in dem, was da passiert. Und du hast absolut recht, dass die Bottomline dazu, also das, was alle verbindet, in irgendeiner Form Storytelling ist.
Ja.
Aber jetzt ist Storytelling auch so ein Buzzword.
Genau.
Im Kern hast du es ja auch schon gesagt, ne? Es geht um Geschichten erzählen. Nicht über das Produkt, sondern über die Story kommen. Und das ist, glaube ich, essentiell, wenn wir heute Marketing betreiben wollen, egal über welchen Kanal. Ist es eigentlich, dass wir den Menschen mit Inhalten kommen müssen, auf die sie sich einlassen. Und man redet immer viel darüber, dass die Aufmerksamkeitsspanne gesunken ist. Ich glaube, dass viel wichtiger ist, dass die Toleranz für Bullshit geringer ist als früher. Die Leute sind nicht mehr bereit, die gleiche stumpfe Werbung zu akzeptieren oder sich auch darauf einzulassen. Beziehungsweise du machst den potenziellen Markt wahnsinnig klein, wenn du nur mit den Leuten sprechen möchtest, die gerade schon auf der Suche nach mehr Informationen zu deinem Produkt sind oder nach irgendwie ne, deinen Werbebotschaften. Die meisten Menschen sind ja, dadurch, dass wir 24/7 fast am Handy sind, sind wir die ganze Zeit auch Medien ausgesetzt und damit auch die ganze Zeit Werbung ausgesetzt. Dadurch, dass der Großteil der Medien, die wir konsumieren, halt werbegestützt sind, haben wir immer wieder und in allen Tages- und Lebenssituationen Kontakt mit Werbung. Es ist nicht mehr so, dass ich weiß, ne, irgendwie die Out-of-Home-Werbung, die erreicht die Menschen halt, wenn sie auf dem Weg irgendwohin sind. Oder meine Fernsehwerbung erreicht die Menschen im Wohnzimmer, während sie irgendwie sich gerade die Tagesschau anschauen. Sondern du hast eine Situation, in der von ich sitze auf der Toilette und habe 5 Minuten, um durch meinen Feed zu scrollen, zu ich sitze abends mit meinem Mobiltelefon auf der Couch und konsumiere da lang Inhalte. Oder ich höre in der Bahn einen Podcast oder ne, was auch immer. Also die Use Cases sind immens. Und es gibt Wege natürlich in der Konzeption der Inhalte und in der strategischen Basis und auch in der Analyse und Auswertung, diese Nutzungsszenarien zu antizipieren, den Content dafür zu gestalten. Aber grundsätzlich erstmal, wenn du den Schritt zurück machst und sagst, Marketing allgemein ist also sehr viel, hat die große Herausforderung, dass wir mit sehr viel mehr unterschiedlichen Use Cases sozusagen umgehen müssen. Und da gibt es total Sinn, wie du sagst, auf die Basis zu gehen, was uns Menschen alle verbindet und was auch alle diese Use Cases verbindet. Und das ist, dass wir Zugänglichkeit zum Content brauchen und das funktioniert über Geschichten. Also wir müssen Inhalte gestalten, die Menschen gerne und freiwillig konsumieren, auf die sie sich freiwillig einlassen. Und dann können wir mit Werbung, mit Ads, mit Mediabudget das Ganze skalieren und, ne, und auch die Eyeballs da drauf bringen. Aber wir können viel Geld dafür ausgeben, Eyeballs irgendwo hinzuschicken, Aufmerksamkeit irgendwo hinzuschicken. Mhm. Wenn diese Aufmerksamkeit dann in Ablehnung umschlägt, weil ich sage, ja toll, jetzt sehe ich hier schon zum 8. Mal den Samsung-Werbespot, dann erreiche ich damit nicht meine Markenziele. So, und von daher sage ich, jede Marke muss heute sowieso in ein Storytelling gehen. Und Storytelling heißt nicht fiktionale Geschichten, heißt nicht auch immer große Geschichten. Es können ganz kleine Geschichten sein. Und es gibt ja auch Versuche von Unternehmen, diese kleinen Geschichten erzählen. Also, ne, das, ich drücke dem Azubi das Handy in die Hand und lass den mal Insta-Stories machen, ist ja letztendlich nichts anderes als der Versuch von Storytelling. Mhm. Ist vielleicht ein bisschen cringe und auch nicht besonders erfolgreich an der einen oder anderen Stelle oder sorgt vielleicht sogar für einen negativen Effekt für meine Marke. Aber
das ist prinzipiell der richtige Ansatz.
Aber genau, aber prinzipiell Versuche ist der Gedanke dahinter der richtige, auch wenn die Umsetzung vielleicht irgendwie, wenn es an der Umsetzung scheitert. Und von daher, erstmal kann man sagen, ja, natürlich ist es mehr Aufwand als ein animierter Werbespot, in dem ein Geldschwein eine Geldbörse auf und ab hüpft und schreit, kauf du Sau. So die klassische Schweinebauchwerbung sozusagen. Natürlich ist es aufwendiger, wenn ich mir irgendwie überlegen muss, was wollen die Leute denn sehen und diesen Perspektivwechsel einnehme. Aber ehrlicherweise ist das online zumindest der einzige Weg, wie wir die Leute wirklich auch nachhaltig erreichen können. Das ist nicht nur ein YouTube-spezifisches Ding. Aber die Angst, von der du sprichst, diese Hürde, ist natürlich keine Frage, dass die für Video allgemein erstmal eine höhere Hürde ist als Texte für meine Website.
Es ist ein unbekanntes Feld.
Es ist unbekannt und faktisch brauche ich vieles von dem, was ich für zum Beispiel Texte auf meiner Website brauche, halt auch plus ich muss was drehen und schneiden und so weiter. Ne? Und ich muss plötzlich Community Management machen und solche Sachen. Ja. Das heißt, auf jeden Fall ist da eine Hürde da. Aber, und du hattest ja auch gefragt, ne, oder gesagt, die Frage bei den Marken ist, ne, was müssen wir auch investieren? Und du kannst es eigentlich in 2 Kategorien teilen. Du hast auf der einen Seite das Budget und auf der anderen Seite das Zeitbudget, also das Geldbudget und das Zeitbudget. Also wie viel müssen wir an Ressourcen, an Teamressourcen zur Verfügung stellen und wie viel an Geld? Und
das eigentlich genau das Feedback, was ich am allerhäufigsten bekomme, wir würden und wir haben auch teilweise die Kompetenzen beziehungsweise sind bereit, uns Kompetenz einzukaufen. Wir haben einfach nicht die Zeit. So, und dann denke ich häufig, vielleicht wird der Aufwand und der zeitliche Aufwand auch überschätzt, einfach mangels Erfahrung.
Das hält sich die Waage. Insofern, dass je mehr Geld du bereit bist zu investieren, desto weniger Zeit musst du investieren und umgekehrt. Also wenn ich sage, hey, ich möchte einen YouTube-Kanal machen und ich möchte eigentlich kein Geld dafür ausgeben, außer ein bisschen Zeit zu investieren, dann machen wir einen Podcast, in dem wir beide uns das Onboarding von Matthias sparen und das in Podcast-Form festhalten. Und wenn ich jetzt noch mehr Geld sparen will, dann würde ich es noch selber schneiden, so nach dem Motto. Ne? Und wir schneiden es im Team, deswegen tatsächlich für uns irgendwie einen Win. Aber ne, wenn man jetzt irgendwie, man kann natürlich auch seiner Marketingmanagerin oder seinem Marketingmanager sagen, hier, bitte mach mal alles selbst. Ja. Dann ist viel Zeit, ja, reinfließt, aber auch da, ne, abhängig davon, was ich mache. Ich glaube, was es oft gibt, ist eine Diskrepanz zwischen dem, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, was ich machen will und was ich denke, was es braucht, und auf der anderen Seite dem, was ich bereit bin, da reinzustecken, egal ob es Zeit oder Geld ist. Da gibt es oft einen Mismatch und da möchte ich eigentlich immer ermutigen dazu, mal out of the box zu denken und nicht immer zu denken, dass es so riesengroß sein muss. Und ich meine, ich liebe das, wenn eine Marke zu uns kommt und sagt, oh, wir haben hier ganz Großes vor. Und bin ich so, geil, aber wenn ihr euch nur 12 Folgen davon im Jahr leisten könnt, lasst uns lieber was Kleineres machen, über kleinere Brötchen backen, aber dafür halt regelmäßig da sein. Also ein echter Publisher, ein echter Partner, ein echtes Mediahaus werden sozusagen für eure Kunden. Genau, ne? Und also das ist einmal dieser Mismatch, aber wie gesagt, also diese Balance ist zwischen, ne, dem Budget, das ich habe, und der Zeit, die ich selber bereit bin zu investieren. Und das muss jede Marke für sich entscheiden. Wir coachen Inhouse-Teams manchmal dazu, nur gute Creator zu werden. Ich habe erfolgreiche Cases gesehen von Marken, die sich einen YouTuber oder also einen kleinen YouTuber oder einen kleinen Moderator oder Schauspieler oder sowas suchen und sagen, hey, hast du nicht Bock, bei uns in-house unser Creator zu sein, den Kanal zu produzieren? Und wenn man denen dann genug Freiheit lässt und die einfach machen lässt, dann kann dabei was ganz Wundervolles rauskommen. Es braucht eigentlich ganz wenig Budget, also nur eine Stelle, die man sozusagen intern dafür zur Verfügung stellt. Und wir haben Marken, ne, die bei uns alles lassen und die sagen, hey, wir wollen am liebsten irgendwie, klar, wollen wir mal ein bisschen Input geben und ein paar Ideen reingeben oder mal was freigeben, aber eigentlich wollen wir, dass ihr macht, weil wir haben keine Zeit dafür oder ne, glauben auch an die Expertise auf Seite von Kleinaber. Und ne, alles geht. Also du kannst da völlig frei rangehen. Ich hatte vorhin gesagt, ne, man kann einen Kanal zu fast jedem Budget umsetzen und das ist das, was ich damit meine. Also klar, du musst schon irgendwie, wenn du sagst, ich will es komplett in Haus haben, natürlich dir irgendwie eine Stelle leisten können, die das macht und es sollte zumindest irgendwie eine 50% Stelle sein, damit es realistisch ist und die Person nicht ausbrennt. Wahrscheinlich eher sogar ein bisschen mehr Zeit, weil da gehört Recherche dazu, da gehört Community Management dazu, da gehört dazu, ne, Themen zu finden und so weiter. Das ist halt auch schon komplex. Ne, und wenn in dem Moment, wo man aber sagt, wir wollen das nicht in-house machen, weil uns die Expertise fehlt oder wir, ne, irgendwie auch glauben, dass ein Partner, eine Partnerin einfach einen krassen Hebel hat, ne, da drin das erfolgreich zu machen, weil, ne, da mehr Expertise vorhanden ist und die Leute kommen zu uns, dann ist klar, dann gibt es natürlich irgendwie Minimum-Budgets, für die wir irgendwie anfangen können zu produzieren, weil wenn ich mir überlege, dass mal angenommen, wir machen 52 Videos im Jahr, so eins die Woche und unser Budget sind 200.000 Euro, dann kann ich ja schon ausrechnen, ne, dass das irgendwie 5.000 Euro pro Video sind und dann sage ich, ja, okay, dafür kann ich ein Video produzieren, aber wenn ich jetzt sage, wir haben irgendwie 50.000 Euro und das übersetzt sich dann auf 1.000 Euro pro Video, dann kann man sich schon vorstellen, dass es schwer ist, als, ne, irgendwie als Partneragentur dafür dann was irgendwie möglich zu machen, wo wir wirklich alles machen. Ne? Also wenn die Marke natürlich vorarbeitet oder anliefert, dann ist das was anderes. Aber ich rede jetzt davon, wenn wir das wirklich zu 100% umsetzen. Genau, ne? Also von daher, da gibt es natürlich dann irgendwie Ranges. Also die meisten unserer Kunden fangen halt an mit einem Jahresbudget von so zwischen 150 und 300.000 und dann geht es halt aufwärts von da aus. Und da fängt es halt an, wo wir auch wirklich wirksam sein können. Ne? Und dann dazu halt noch ein Mediabudget entsprechend, damit man das Ganze auch anschieben kann, das auch schnell einfach Ergebnisse liefert. Aber da können wir auf jeden Fall anfangen, ne, zu arbeiten, wirksam zu sein. Und das ist für die meisten Unternehmen halt jetzt keine absurde Größe, wenn die sich überlegen, was sie in Flyer oder Fernsehwerbung oder halt, ne, ihre ganze Online-Bespielung reinstecken. Und genau, von daher geht es eigentlich darum, ne, rauszufinden, was ist der richtige Mix für die Marke, auch in dem Zeitinvest. Mhm. Und es ist schon so, ne, dass wenn man jetzt natürlich ein Riesenprojekt hat, ein großes Projekt und die Kunden wünschen sich auch, involviert zu sein und ihre Ideen, ihre Themen damit reinzugeben, dann braucht es natürlich Zeit. Und eigentlich kann man sagen, je spezifischer die Nische ist, in die wir gehen, desto wichtiger ist es, dass die Kunden auch ihre Expertise mit reinbringen. Und desto mehr Zeit sollten sie bereit sein zu investieren. Also wir haben zum Beispiel unser allererster Kunde zum Thema YouTube-Channel war ein Autor, der ein Buch geschrieben hat für junge Menschen, Altersvorsorge mit ETFs für junge Menschen. So, das Buch heißt, heißt irgendwie anders, aber ist ein tolles Buch, kannst du, der Pitch ist, du kannst es in 45 Minuten lesen und weißt alles, was du wissen musst für deine Altersvorsorge, wenn du dich privat darum kümmern willst, sozusagen. Und mit dem haben wir damals eben den YouTube-Kanal angefangen zu bespielen, keine Ahnung, ein Video die Woche oder sowas, wo der seine Expertise zu dem Thema mitbringt. Damals waren wir 8 Leute oder noch weniger, ne? Und hätten jetzt nicht die Kappa gehabt zu sagen, wir schlauen jemanden bei uns intern auf, der da drin schreibt und das für den schreibt. Weil der hat sich mit dem Thema logischerweise sehr intensiv beschäftigt. Da gibt es Sinn, dass der irgendwie diese Expertise auch reinbringt. Ne? Heute haben wir eine Größe, wo wir genug Writer und Writerinnen haben, die auch in Nischen zum Teil Expertisen mitbringen. Aber du hast ja Nischen. Nehmen wir mal das Thema irgendwie, wir gehen jetzt in Versicherungen. Oder sind wir zum Teil in einem Legal-Kontext, wo auch nicht jede Sache empfohlen oder gesagt werden darf und so weiter. Und da ist es einfach wichtig, dass die Marke natürlich auch Ressourcen dafür zur Verfügung stellt, damit das seriös und irgendwie vernünftig gemacht ist. Wenn man eine Marke hat, die, ich sag mal, eher am Lifestyle sozusagen orientiert ist, das können fast-moving Consumer Goods sein, das können irgendwie alle Themen des täglichen Lebens sein, die nicht eben so spezifische Anforderungen haben, dann ist das sehr, sehr einfach, das rauszugeben und dann braucht es wenig Involvement von der Marke. Ja. Also die meisten Marken haben eine Ansprechperson für uns und diese Ansprechperson hat ein paar Stunden die Woche Zeit, aber es ist ein Job, den wenige Marken exklusiv sozusagen mit uns dann zur Verfügung stellen, also diese Person, sondern diese Person betreut in der Regel auch noch andere Themen im Marketing und YouTube ist halt einer der Kanäle davon. Also um jetzt ein bisschen die Angst zu nehmen von wie viel Zeit Investors auch braucht.
Du hast schon häufig Budget angesprochen. Ich in meiner Funktion, in meiner Position, auch in den Jahren, als ich jetzt noch nicht hier war, lange Jahre Online-Marketing gemacht, Performance-Marketing gemacht, aber auch Brand-Marketing. Ich höre immer wieder, Budget ist eigentlich nicht das Problem, solange wir irgendwie wissen, was wir tun sollen. Und was rauskommt, natürlich im Performance-Marketing, da war es uns vorher. Klar, da hat man Ziele, auf die man tagtäglich in jeder Sekunde optimiert. Aber auch meine jetzigen Ansprechpartner, die sagen eigentlich alle, also Budget ist eigentlich kein grundsätzliches Problem. Wir wissen bloß nicht, was wir mit dem virtuellen Budget machen sollen. Also die haben schon dann können wir natürlich im ersten Schritt eine grobe Vorstellung geben, wie du auch schon sagtest, also mit ein paar tausend Euro, da kann man wirklich nur ganz kleine Brötchen backen. Irgendwo gibt es eine Grenze. Darunter macht es keinen Sinn. Nach oben hin ist alles offen, was aber auch nicht bedeutet, dass zehnfaches Budget zehnfachen Impact für die Marke auf YouTube.
Doch, eigentlich schon.
Nicht in den meisten Fällen natürlich. Ja. Wir empfehlen natürlich unendliche Budgets. Um auf den Punkt zu kommen, deren größtes Problem ist eigentlich, dass die sagen, wir haben hier so viele Stakeholder. Da gibt es einen Leiter digital, da gibt es einen Online-Leiter, da gibt es irgendwie einen Content-Leiter, da gibt es einen Geschäftsführer. Bei großen mittelständischen Unternehmen gibt es dann häufig irgendwie eben auch irgendwelche Bereichsleiter oder noch jemand aus dem Vertrieb. Alle haben ihre Perspektive auf das Thema. Alle sagen irgendwie so zwischen... Wir müssen unbedingt was machen und wir könnten uns mit dem Thema mal beschäftigen. Wie bringt man diese Perspektiven zusammen? Weil die Grundlage, damit die Leute überhaupt eine Entscheidung treffen können, damit sie überhaupt sagen können, in dem und dem Rahmen wollen wir jetzt mal unseren nächsten Schritt gehen, um das Thema erstmal zu erfassen, um das auszuloten und dann wirklich auch mit einem guten Gefühl im Bauch sozusagen vielleicht immer mehr zu investieren. Wie kann man die Leute an einen Tisch bringen, dass die ein gemeinsames Verständnis haben. Also wie können wir als externer Faktor das hinkriegen, was die Firma fast zwangsläufig intern nicht hinbekommen kann?
Eine große Werbeikone in Hamburg hat mal gesagt, im Plenum entsteht keine Exzellenz. Von daher braucht es, und der zweite Teil des Satzes war dann, deswegen entscheide ich, aber wenn wir das mal übertragen, steckt ja da viel Wahres drin. Es braucht einen Lead beim Kunden. Die Kundin muss sich klar werden, wer das Thema hauptsächlich führt. Ist das Sales? Ist das das Marketing? Ist das die Geschäftsführung, die sagt, dieses Thema ist so wichtig für uns, dass unsere Perspektive zählt. Wir müssen immer alle Perspektiven zusammenbringen. Am Ende, damit es losgehen kann, müssen alle Perspektiven abgeholt werden. Aber wir kommen nicht in der Diskussion mit allen zum Ziel, sondern damit, dass wir mit einem, mit einer Abteilung oder einer Ansprechperson alles machen, damit man am Ende diese unterschiedlichen Parteien reinholen kann. Und mit dieser Person müssen wir intensiv arbeiten, weil das lässt sich nicht in einer 45-minütigen Diskussion oder in einem kleinen Workshop oder sowas abschließend klären, gerade wenn man diese vielen unterschiedlichen Perspektiven mitbringt. Das heißt, was oft sinnvoll ist, ist zu sagen, wir machen einen Setup, einen Briefing durch alle, also wo wir tatsächlich einen Call machen mit allen Stakeholdern, wo alle Stakeholder ihre Perspektive teilen können, ihre Bedenken teilen können, ihre Fragen teilen können, ohne dass die zwangsläufig schon zu beantworten sind. Und danach mit der Person, mit der Abteilung oder dem Bereich, der in den Lead geht, gehen wir dann in die Ausarbeitung. Und das heißt, dass man zwischendurch auch gezielt Stakeholderinnen reinholen kann, ne, um zu sagen, hey, wir brauchen nochmal eure Perspektive aus dem Sales. Wird das für euch, löst das schon euer Problem oder noch nicht? Aber nicht mit, hier präsentieren wir euch das finale Ergebnis. Und dann kommen wir Schritt für Schritt dem näher, bis wir am Ende tatsächlich eine Lösung haben, die eben auch alle dann abholen kann. Aber das ist ein Prozess, der dahin kommt. Und diesen Prozess machen wir zumindest meistens tatsächlich eben auch in einer intensiven Zusammenarbeit mit der Kundin oder dem Kunden über zum Beispiel Workshop-Formate, mit dann dazwischen Hausaufgaben und Stillarbeit und dann wieder in den Austausch zu gehen. Das heißt Kick-off mit möglichst vielen Stakeholderinnen und Stakeholdern, die eine Perspektive mitbringen. Und da empfehlen wir auch immer für unsere Marken, bringt alle damit rein. Weil das Schlimmste, was man feststellen kann, ist, dass man am Ende des Prozesses sagt, ah shit, ja, die Person, die hätten wir eigentlich damit denken müssen oder damit abholen. Und dann versucht man irgendwie das Konzept so zu drehen, dass es auch für diese Person passt. Und das ist überhaupt nicht schlimm, im Laufe des Prozesses festzustellen, oh, das betrifft auch XY, wir holen die mal mit rein. Aber am Ende des Prozesses ist es halt ein bisschen spät. Das heißt also idealerweise, wie gesagt, der Kickoff. Dann gehen wir in Workshops, je nachdem, wo die jeweiligen Kundinnen, Kunden gerade stehen. Sind die noch wirklich bei der strategischen Basis, warum sollten wir diese Plattform überhaupt bespielen und wie sollten wir diese Plattform angehen? Also mit welcher Perspektive schauen wir auf YouTube? Ja. Dann haben wir ein Workshop-Format, wo wir das rausarbeiten, wo wir die Positionierung der Marke auf YouTube klären. Also welche Themen solltet ihr besetzen? Wie ist die Konkurrenzsituation in diesen Themen? Was müsst ihr quasi machen, um da zu einem Opinion Leader zu werden, um da dieses Thema zu besetzen? Was ist eure Perspektive, mit der ihr auf das Thema schaut? Wie unterscheidet ihr sich von der Konkurrenz? Wie sollen Kundinnen und Kunden euch wahrnehmen? Welche Probleme wollt ihr lösen, sowohl für euch als auch für die Kundinnen? Also all diese Sachen, diese Basis zu klären. Und es geht viel schneller, als man denkt. Also es ist schon immer ein bisschen Reiberei. Und
ich wollte gerade fragen, weil diese Prozesse, die du da beschreibst, das sind Prozesse, die geht man normalerweise mit seiner Lead Agency, ne, wenn es um das Thema Brand Identity etc.
geht. Wenn man dann eine hat, ja.
Wenn man dann eine hat, die meisten haben eine. Und alle Leute, die ich kenne, die sagen irgendwie, also gerade diese Prozesse, wenn es darum geht, irgendwie meine Marke nochmal neu zu definieren, mich zu repositionieren, etc. pp. Alle haben das Grausen noch in den Augen, weil es Prozesse sind, die viel, viel länger dauern als gedacht. Und die Leute denken an ein halbes Jahr und nach anderthalb Jahren sind sie immer noch nicht glücklich, weil...
Zwei Dinge. Das erste ist...
Aber wir haben ja irgendwie weder Lust noch Zeit, mit unseren Kunden jetzt ein halbes Jahr lang Workshops zu machen, um eine Strategie zu entwickeln.
Ja, also das kann ich auch vollen Herzens,
dass ich das kommt.
Nee, kann ich auch aus vollen Herzen unterschreiben, dass wenn der Kunde denkt, dass es angemessen ist, empfinde ich das nicht als angemessen. Aber zwei Dinge dazu. Also das erste ist, dass wir nicht über die ganze Marke sprechen, sondern über einen spezifischen Kanal. Und dafür ist einmal wichtig, das Verständnis zu bekommen, wenn wir eine Marke mit einem Menschen vergleichen.
Ja.
Wir als Type sind anders, wenn wir beide hier in einem Business-Kontext sitzen versus wenn man abends mit Freunden in eine Bar geht oder wenn man mit irgendwie der Familie zum Frühstücken geht, hat man völlig unterschiedliche Aspekte seines Lebens, die oder seines Charakters, die nach außen dringen.
Je nachdem, wie der soziale.
Und das macht dich ja nicht schizophren, sondern das ist eine ganz natürliche menschliche. Aber irgendwie, wenn wir auf Marken gehen, denken wir, dass die Marke immer überall gleich sein muss. Und das führt dazu, dass Marken dann
nicht.
Richtig, aber das führt dazu, dass Marken dann cringe sind.
Ja.
Das ist der Grund, warum es dann oft halt peinlich wird, wenn eine Marke auf TikTok ist, weil sie sich da genauso verhält wie in ihrem PR-Newsletter oder wie auf ihrer Corporate-Website oder bei ihrem Jahresfinanzreport.
Ja.
Und das ist einfach weird, weil wir als Menschen uns ja auch nicht so überall gleich verhalten. Wenn du im Club am Ende irgendwie mit Hemd und Dings stehst und versuchst irgendwie die Form zu wahren, dann wird das einfach nur steif und komisch rüberkommen und Leute gucken dich irgendwie vielleicht weird an. Wenn du gleichzeitig irgendwie mit Fahne in den Konfi kommst und irgendwie, eine zerrissene Jeans trägst und super abgefuckt bist und eine Sonnenbrille aufhast und niemandem in die Augen schauen magst, dann arbeitest du entweder bei einer Kreativagentur oder es ist sehr fehl am Platze in einem Business-Kontext. Und jetzt kann man diskutieren, ob es bei der Kreativagentur auch eigentlich fehl am Platze sein sollte und das ein toxisches Work-Environment ist, aber das ist ein anderes Thema für einen neuen Podcast. Na, aber so grundsätzlich, wir sind anders. Und das heißt, auch auf YouTube dürfen wir als Marke dürfen wir die bestehenden Werte, die bestehende Positionierung, die wir haben, nehmen und überlegen, wie müssen wir die für YouTube interpretieren?
Genau.
Also zu übersetzen. Es gibt im Werbefilm gibt es die sogenannte Director's Interpretation. Also die Kreativagentur erarbeitet das Kampagnenkonzept, erarbeitet das Spotkonzept, aber der Regisseur, die Regisseurin, die ausgewählt wird für diese Umsetzung, interpretiert das. Und das kann dazu führen, dass man sich komplett löst von dem Storyboard oder einen Rollentausch hat, statt einer Frau in der Hauptrolle einen Mann in die Hauptrolle zu setzen oder ein Kind oder was auch immer. Also die kreativen Köpfe interpretieren das neu. Und das ist ein klassisches Ding, das wir in der Werbung kennen. Und das Gleiche gilt auch auf einem sehr strategischen Level, einem sehr analytischen Level, auch für Plattformen. Also wir müssen die Marke neu interpretieren und müssen interpretieren, was die Werte der Marke auf dieser Plattform im Kontext dieser Plattform bedeuten. Das heißt, das ist erstmal ein sehr viel einfacherer Prozess, weil es geht A nicht um alles, es geht nicht darum, die Marke komplett neu zu definieren, sondern es geht darum, die bestehende Definition der Marke neu zu interpretieren und auszulegen für die Plattform. Und das ist ein Prozess, den wir mit den meisten Marken innerhalb von wenigen Wochen abschließen können,
Das bedeutet aber nicht wenige Wochen, das bedeutet nicht wenige Wochen durcharbeiten.
Nein, natürlich nicht.
Sondern Zeitrahmen, in dem es dann wie viele Termine braucht.
Ja, genau. Also
zwei, drei.
Wir machen einen Workshop. In diesem Workshop, idealerweise ist die Marke gut vorbereitet, kennt sich selbst schon.
Ja.
Ja, und wir sind auch dabei, unseren Prozess da immer weiter zu optimieren. Also wir hatten gerade einen Workshop mit einer Marke, die sehr groß, sehr, sehr alt im Sinne von sehr viel Heritage hat. Und wir haben es schwierig. Du warst ja dabei. Du weißt, wovon ich spreche. Und schwierig gar nicht so sehr. Ich hätte erwartet, dass denen sehr klar ist, wie sie sich positionieren, wie sie sind. Und wir haben festgestellt, auch in dem Gespräch, dann in dem Austausch dazu, dass es einfach sehr unterschiedliche Perspektiven darauf gibt. Die einen sehen sich modern, die anderen sehen sich nostalgisch und so weiter. Und wir haben tatsächlich in dem Feedback, das diese Marke uns gegeben hat, danach unseren Framework überarbeitet, wie wir dahin kommen und können jetzt auch schon vor dem Workshop diese Diskrepanzen und diese Widersprüche besser aufzeigen, indem wir mit einer Umfrage arbeiten, die verschiedene Stakeholder im Unternehmen vorher ausfüllen und die uns einen Aufschluss darüber gibt, die füllen das getrennt voneinander aus. Und wir sehen halt, wo es Konflikte gibt und wo es Widersprüche gibt und können die dann tatsächlich im Workshop aufarbeiten. Dann kannst du in der Regel an einem Tag diese Aufarbeitung machen und dann braucht es in der Regel aber nochmal ein grünes Licht von Stakeholdern. Dann wird es vielleicht nochmal ein Nachgespräch geben, dass man sagt, hey, wir haben nochmal mit XY, wir haben mit dem Sales nochmal gesprochen und die haben nochmal zu bedenken gegeben, dass wenn sie mit Kundinnen und Kunden sprechen, sehr wohl schon auch relevant ist, was auf dem YouTube-Kanal passiert und deswegen sollten wir da nicht vergessen, dass wir alle Leute sitzen müssen. I don't fucking know. Aber so vom Prinzip her. Und dann muss man es natürlich nochmal mit eindenken und das nochmal nachjustieren. Aber das ist eine Sache von, je nachdem, wie viel Zeit die Marke, wie schnell die Marke sozusagen dabei ist, geht es eigentlich nur darum, wir entwickeln das. Am Ende des Workshops-Tages steht das. Und dann geht es darum, sich grünes Licht dafür zu holen. Das wird in der Regel ja nicht die Marke komplett über den Haufen werfen.
Nein, überhaupt nicht.
Also sollte es hoffentlich nicht.
Ich denke im Hinterkopf gerade irgendwie so an meine Erfahrung aus meinem früheren Leben, als ich im Bereich Ambient Media gearbeitet habe. Ambient Medien, das sind die Medien so im Außenwerbebereich, gebrandete Treppen, der Blimp am Himmel, die Gratis-Postkarte in der Kneipe. Also diese ganzen ungewöhnlichen Werbeformen, die ja auch immer ein besonderes Konzept oder eine besondere Kreation brauchen oder eben auch eine besondere Interpretation der Marke.
Ja.
Und wie häufig habe ich da mit Leuten zusammengesessen, meistens aus dem Brandmanagement in Begleitung der Agentur. Und dann hatten die so ihre Ideen, was könnte man denn irgendwie auf einer banalen Postkarte, die freiwillig in der Kneipe mitgenommen werden soll und irgendeinen Nutzeffekt hat, um ein Taxi zu bestellen oder da war irgendwie eine Produktprobe drauf oder whatever. Oder man kommuniziert zu einem bestimmten Anlass. Ne? Und die kamen da dann immer so mit Ideen an, wo wir dann gesagt haben, also nach unserer Erfahrung, das wird keiner freiwillig nutzen. Das ist, also es hat entweder keinen Nutzen oder es ist irgendwie halt nicht funky. Das mögen die jungen Leute in die Kneipen nicht, wenn sie leicht angetrunken sind. Das braucht schon irgendwie ein bisschen Feuer, das Ganze.
Ja. Ne?
Und wie viele Marken haben wir irgendwie auch in einem schnellen Prozess dahin gebracht, dass wir gesagt haben, so die und die Vorschläge haben wir. Da waren einige, da waren schon Vorschläge dabei, wo ich auch damals sagte, irgendwie so, Heidewitzka, Herr Kapitän, also da muss man jetzt irgendwie aber auch schon ein bisschen, ein bisschen Mut haben, das zu übernehmen, wenn man aus so einer gesetzten Welt, also mit so einer gesetzten Marke daherkommt. Und sobald wir da irgendwelche konkreten Vorschläge auf den Tisch hatten, und dann auch so mit verschiedenen Stakeholdern das mal diskutiert haben. Einer nach dem anderen konnte sich dafür begeistern. Und am Ende des Tages hat man auf einmal die Situation, dass auch die ganzen Bedenkenträger auf einmal Begeisterung für die Sache, Begeisterung für das Medium hatten und alle Bedenken weggewischt waren. Nicht alle, aber die Einstellung eine völlig andere war, ja, das machen wir mal, das ist geil, das trauen wir uns jetzt mal.
Und jetzt
aber da brauchst du den Input von außen.
Genau,
aber haben wir das jahrelang nicht hingekriegt.
Aber jetzt beschreibst du ganz gut, warum ich sage, ne, wir brauchen eine Stakeholderin, einen Stakeholder im Unternehmen, die im Lead ist, mit der wir das erarbeiten können. Weil es ist schon wichtig, dass die Marke dazu auch Input bringt und dass das nicht einfach nur von unseren Kreativen aus erdacht wird und dann
hinkommt. Ja, natürlich.
Das ist der nächste Schritt, also der erste Schritt in der Strategie. Da geht es schon auch darum, festzustellen, was ist deine Value Proposition auf YouTube? Ne? Ja. Also absolut. Das, was du beschreibst, ist der nächste Schritt und der hilft total bei der Überzeugung dieser Stakeholder, ist tatsächlich eben schon in die Ausarbeitung auch von Konzepten zu gehen. Und das ist eigentlich dann ne, der nächste Schritt. Also wenn wir diese grundsätzliche Positionierung geklärt haben, zu sagen, okay, jetzt lass uns über Formate sprechen und überlegen, wie genau erreichen wir diese Ziele und das sichtbar zu machen. Und dann gibt es Unternehmen, die dann schon ne, mit einem Konzept sagen können, geil, let's go. Und es gibt Unternehmen, die dann erstmal in eine Pilotphase starten. Das machen wir halt auch sehr gerne, ne? Zu sagen, hey, wir haben jetzt eine Idee. Wir wollen zum Beispiel, dass drei Leute versuchen, innerhalb von 2 Wochen einen Triathlon zu absolvieren, die vorher keine Zeit oder keine Lust zu Sport hatten, ne? Haben wir für Weight Watchers ja gemacht. Also eine Person, die nicht schwimmen kann, eine Person, die übergewichtig ist und eine Person, die einfach keine Zeit hat im Alltag irgendwie für solche Dinge. Und haben die rangesetzt und gesagt, so, ihr habt jetzt ne, irgendwie, ich glaube, es waren 8 Wochen oder sowas, ne, 8 Wochen Zeit, um dieses Ziel zu erreichen. Und das war unser Pilot, ne, auch weil die intern gesagt haben, hey, wir verstehen diese Idee, aber lass uns mal gucken, dass wir da auch schon mal was sichtbar machen, damit wir eben auch für eine längerfristige Zusammenarbeit, für ein längerfristiges Bespielen des Kanals was haben, was wir uns angucken können. Und so ein Pilot kann eine Folge sein. Also wir haben einen Kunden im Mittelstand, da haben wir eine Folge produziert und die waren so, okay, geil, so haben wir es uns vorgestellt, let's go. Mhm. Und na, jetzt da in dem Fall eben haben wir dann 8 Folgen produziert, um einfach auch so ein bisschen Performance zu sehen, weil denen war nicht nur wichtig, wie sieht das aus.
Die Summary ist im Grunde genommen, dass ich jetzt besser verstanden habe, dass es gar nicht so aufwendig ist, etwas anzuschieben, von dem viele Leute denken, dass es ein irrsinniger Prozess ist. Also dieser Gedanke, dass man 1000 Leute, 1000 Agenturen etc. pp. Braucht, das ist ein unheimlich wichtiges Learning und das ist auch etwas, was meine Kunden häufig überrascht, wenn sie dann näher mit uns ins Gespräch kommen. Die sind alle wirklich erstaunt, wie schnell dieser Prozess geht. Der ist einerseits bewährt, andererseits pragmatisch, aber das ist wirklich so mein Key-Learning. Es braucht nicht viel Zeit und es braucht kundenseitig einen wesentlich geringeren Aufwand häufig, als man vorher dachte.
Und wenn ihr wissen wollt, was der größte Fehler ist, den wir bei diesem Podcast gemacht haben und warum ich jetzt was anderes anhabe, dann schreibt mal einen Kommentar mit eurer Vermutung. Wir sehen uns beim nächsten Mal.